bitten, dass wir nochmal kurz zusammen aufstehen und dass wir unser Herzen, unsere Augen, unser Fokus auf Gott richten. Heute ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Und heute ist ein Tag, wo Gott uns berühren möchte. Und ich glaube, dass jede Berührung mit Gott eine Veränderung machen kann. Amen. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Ihr dürft gerne mit mir beten. Ich bete ungern allein. Ich bete gerne in der Gruppe. Das tut einfach das Herz gut zu hören, dass auch andere Geschwister mitbeten können. Wenn du hier zum ersten Mal vielleicht das nicht gewöhnt bist, ist es nicht schlimm. Es gibt immer das erste Mal, okay? Deswegen komm, Gemeinde, lass uns Hände erheben, lass uns Stimmen erheben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, 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 Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Glory, 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 Glory. Danke, 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 Jesus. Danke, Jesus, danke, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen für deine Gegenwart, für deine Salbung in diesem Raum. Wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du da bist. Wir danken dir, Gott, weil du so großartig bist. Deine Liebe reicht uns, egal wo wir sind. Du kommst zu uns, Herr, wir loben dich, wir preisen dich dafür. Herr, wir danken dir vom Herzen heute Morgen, dass da, wo du bist, wo dein Geist ist, so sagt dein Wort, da ist Freiheit. Da ist Freiheit von Schuld, da ist Freiheit von Krankheiten, da ist Freiheit von Fesseln und Ketten, die wir uns oder anderen uns gelegt haben im Leben. Ja, Gott, wo dein Geist ist, da ist einfach Freiheit. Da ist eine wahrhaftige Freiheit, Herr, und nicht irgendeine gelaberte, sondern eine wirklich echte Freiheit. Und danach richten wir uns aus heute Morgen, Herr. Wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns bewegst, dass du uns berührst. Herr, dass du zu uns redest, ganz wichtig. Vater, wir loben dich und wir preisen dich heute Morgen im Namen Jesu. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Wow, bitte nimm Platz. Gott ist gut. Amen. Sehr schön. Ich habe keine Angst davor, wenn man Amen und Halleluja und sonst was sagt. Da fühle ich mich total zu Hause. Und ihr könnt auch sagen, Amen, Halleluja, you're in the spirit, brother, was auch immer euch gefällt, es tut mir nicht weh, im Gegenteil. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem zweiten Advent bei euch sein darf. Es ist Adventzeit. Du darfst gerne weiterspielen, während meine ganze Predigt, wenn du aufhören willst, kannst du auch aufhören. Also, du darfst gerne entscheiden, ich komme mit beide klar. Next week, okay, alles klar. Sehr schön. Es ist Adventzeit und upsala. Okay. Es ist Adventszeit, es ist eine spannende Zeit. Warum auch immer will meine Präsentation gerade nicht, aber es ist egal. Wir schauen mal, die Jungs hinten, die kriegen das noch hin, dass das kommt. Kommt das erste Bild? Und da muss einer davor noch kommen. Nummer eins. Jetzt. Dankeschön. So, die Adventszeit ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ist eine Hochspannung in jeder Hinsicht. Die Adventszeit erleben wir total unterschiedlich, total anderes. Und es ist sehr, sehr interessant, was man alles so in der Adventszeit macht. Ja. Wir werden später dazu mehr nehmen, aber Adventszeit ist sehr spannend. Muss ich aber zum Anfang sagen, dieses Wort Advent bedeutet Wartezeit. So wurde das uns beigebracht. Warten auf das Wiederkunft Jesu eigentlich, aber auch im anderen Sinne, wir feiern in der Kirche 4 Wochen Adventszeit im Sinne von wir warten auf Heiligabend, aber eigentlich auch im Warten auf die Wiederkunft Jesu. Jesu kommt wieder. Und dieses Wiederkunft Jesu ist alles als erfreulich. Es ist sehr erfreulich für diejenigen, die bereit sind, ihm zu begegnen. Und es ist eine böse Überraschung für diejenigen, die das nicht sind. Und deswegen dachte ich, Adventszeit, wie sieht es aus mit Adventszeit? Was ist für uns Adventszeit? Und möchte ich gerne von vornherein mit einem Zitat starten? Nee? However, möchte gerne mit einem Zitat starten. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, pass gut auf, Ah, jetzt kommt das, sehr gut. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Das ist doch cool, oder? Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Und hier möchte ich kurz an das knüpfen. Und schauen wir mal, wie die Adventszeit bei uns ausschaut. Adventszeit, Weihnachtszeit. Ich habe mal in der Runde gefragt, was ist für uns Adventszeit? Ich verstehe das nicht. Okay. Ah. Stopp. Hast du gerade geklickt? Alles klar. Danke. Dann für manche ist es Familienzeit. Zeit, ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Ich probiere es jetzt noch einmal. Nee, das geht nur zurück. Warum auch immer? Okay, pass auf. Du klickst, ich lasse das Ding liegen. Genau, gehen wir auf Familie, stopp. Sehr gut. Es ist eine Zeit, wo wir uns mit Familie treffen, Zeit mit Familie, Zeit für Familie bringen. Jetzt musst du ganz gut mit mir aufpassen, Junge. Dann, manche sagen, es ist Zeit für Freunde. Es ist Zeit mit Freunde zu verbringen. Viele Freunde kommen, Freunde besuchen, Freunde gehen weg und so weiter und so fort. Andere sagen, es ist Zeit für Gemeinschaft miteinander und mit anderen. Wir wollen Gemeinschaft haben mit Geschwistern aus der Gemeinde. Wir wollen Gemeinschaft haben miteinander. Wir wollen Gemeinschaft legen in der Weihnachtszeit. Es ist Zeit für Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, meine ich, ist sehr, sehr, sehr gut. Wieso? Der Mensch ist in seiner Urbestimmung von Gott her gesehen für Gemeinschaft geschaffen. Gott schuf den Mensch, damit er Gemeinschaft mit Gott hat und Gott Gemeinschaft mit ihm hat. Und als Gott Adam allein sah und sah, dass Adam allein nicht fein war, hat er auch ihm ein Gegenüber gegeben, damit Adam auch Gemeinschaft hat. So, Sinn des Lebens ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander haben. Wenn die Wissenschaftler es auch noch nicht wissen und die suchen immer noch nach dem Sinn des Lebens, du kannst ihnen belehren, dass der Sinn des Lebens Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die suchen immer noch. Die wissen immer noch nicht, warum der Mensch existiert. Aber der Mensch existiert, um Gemeinschaft mit anderen gegenüber hat und mit Gott zu haben, ist es sehr, sehr wichtig. Einen weiteren Aspekt, den ich sehe, sind Geschenke. Zu Weihnachten haben wir Geschenke, und zwar Geschenke, Stress. Kennt ihr das? Nein, gar nicht. Du hast keine Kinder groß erzogen, du. Stressfrei. Ich meine, Männer sind sowieso zu Weihnachten stressfrei. Die liebe Damen und Mamis und ihr Herz fließt. Die sind die in den Geschenken. Also in diesem Sinne echt aller Respekt an alle Mamis und alle Damen, die richtig kaufen, backen, schnüren, binden, dekorieren, machen. Also ohne euch ist Weihnachten langweilig. Muss man sagen, echt aller Respekt und aller Ehre an euch. So, Manuela hat bereits den ersten Geschenk verteilt. Ich habe aber auch ein paar Geschenke mitgebracht. Ich meine, wenn man zu Freunden kommt, muss man auch Geschenke bringen. Ja, einmal, vielleicht mal nach hinten, vielleicht noch einmal ganz, ganz nach hinten, vielleicht auf der Seite. Geschenke ist sehr, sehr, sehr schön. Hä? Es ist sehr schön, Geschenke zu verteilen. Aber jetzt muss ich ganz fies zu euch sein. Ich bin gerade glücklicher als ihr. Weil die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Jetzt diejenigen unter uns, die noch nichts bekommen haben, scheiße, warum hat das nicht in meine Richtung geschmissen? Hier ein kleiner Geheimnis, du hast nicht weniger als vorher. Aha, macht das Sinn? Du hast gerade nicht weniger als vorher. Vorher hattest du es nicht, jetzt hast du es genauso wenig. Und von daher, alles gut, entspann dich, sei nicht traurig. So, Geschenke ist was Gutes. Und natürlich, was in der Adventszeit nicht fehlen darf, leckeres Essen. Kochen, Plätzchen backen, alles Mögliche. Ein Essangebot fehlt hier in Deutschland, Gott sei Dank, nicht auf die Weihnachtsmärkte genauso wenig. Ich habe auch ein paar Lieblingsstände auf der Ulmer Weihnachtsmarkt. Das ist ein Must-Have. Mindestens einmal muss ich an diesem einen Stand vorbeigehen. Nein, das ist nicht die Feuerwurst. Sondern es gibt einen Typ, der verkauft walisischer Käse. Also wenn man von der Heerstraße innen nach innen kommt, in den Weihnachtsmarkt in Ulm, direkt zweite oder dritte Stand an der linken Seite, da gibt es einen Typ, der verkauft so Käse, alle Arten, alle möglichen Brote mit Käse. Und dann hat er so zwei Käseräder auf so ein Gerät und dann oben wird diese Käse gehetzt, also wird geschmolzen und dann wird das mit einem Messer runtergeschoben auf dem Brot, auf dem Baguette. Dann wird geschmiert, Pfeffer richtig, reichlich Pfeffer drauf gemacht, so wie ich das gerne liebe. Freunde, du bist nach einem Brotchen arm, die kostet 6,50 Euro, aber das ist lecker. Einmal muss man diesen Preis zahlen für ein leckeres Essen. Das ist einfach Weihnachten, das ist gut. Und letztendlich nennen wir auch Weihnachten eigentlich der Fest der Liebe. Wir nennen Weihnachten Fest der Liebe. Es ist sehr interessant, kein Fest auf der Erde wird der Fest der Liebe genannt. Sogar in den Medien, in den säkularen Medien, überall wo du Nachrichten hörst, im Radio, im TV, wo auch immer Nachrichten, kommt immer, wie viel Stress haben die Deutschen an der Fest der Liebe? Immer Fest der Liebe. Es wird von der Fest der Liebe gesprochen, nur die Welt definiert dieses Fest der Liebe in einer anderen Liebesdefinition, als wir das verstehen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen, ich probiere es jetzt einmal zu klicken, ob das funktioniert. Warum auch immer. Macht da heute das Ding mein Leben schwer. Ja, du klickst einfach weiter. Ich möchte euch einfach eine Story erzählen. Perfekt. Die Christmas Love Story, nämlich eine Hochspannung im Himmel. Sehr gut. Eine Hochspannung im Himmel. Nicht nur auf Erde gab es Stress, als die Weihnachtsgeschichte kam, was wir heute Weihnachten nennen, was in Gottes Sinn gar kein Weihnachten gab. Weil nämlich, der wahre Grund zu Weihnachten ist nicht das Geburt von Jesu. Eigentlich, was wir am Weihnachten feiern sollen, ist Karfreitag, wenn ihr so wollt. Weil Jesus kam nicht, um uns Weihnachten und Krippenspiel und Krippe zu schenken, sondern das, was am Karfreitag geschah, ist der Grund für Weihnachten. Kommt ihr mit? Ich bin ein bisschen kompliziert in diesem Sinne als Pastor. Ich predige immer am Heiligabend. Bei uns gibt es einen Karfreitag-Predigt und am Karfreitag gibt es einen Heiligabend-Predigt. Das ist Hammer. Das ist wirklich, also wenn du tief denkst in diesem Sinne, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Warum kam Jesus auf die Erde? Halleluja, das ist Weihnachten. Und was passiert am Karfreitag? Er kam vom Himmel auf Erde, um zu sterben. Das ist Weihnachten. Okay, vergiss das. Lass uns über die Hochspannung im Himmel. Ich möchte über zwei Hochspannungen sprechen heute Morgen. Einer ist die Hochspannung im Himmel, der andere ist Hochspannung auf die Erde. Und ich möchte gerne mit einem ganz bekannten Bibelvers starten, nämlich Johannes 3, 16. Das kennen wir alle. Das heißt dort, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oh, Halleluja! Ich habe keine Ahnung, wie wir alle dieses Bibelvers auswendig gelernt haben, aber hier gibt es eine Hochspannung im Himmel. Hier kommt der liebe Gott in eine Liebesextase, in einen Liebeswahn, in eine Liebeskrise und kommt gar nicht mehr aus dieser Liebesextase raus, weil er einfach uns Menschen so sehr liebt. Und er hat uns geschaffen und hat uns gemacht und er hat gesehen, wir sind für Gemeinschaft mit ihm gemacht und wir Menschen haben uns von diesem bestimmten Weg, den er für uns gemalt hat, sind wir abgewichen, sind wir weggewandert, sind wir weggegangen. Und er meint, okay, diese Menschen, wenn sie auf diese Wege weiterbleiben, gehen sie verloren. Hier steht, gehen sie verloren. Verloren gehen bedeutet in die Hölle, in die ewige Hölle landen. Also, hier mal Punkt. Wer an einen Himmel glaubt, muss auch glauben, dass es die Hölle gibt, weil der eine ohne der andere null Sinn macht. Wer an Gott glauben möchte und an Gott glaubt, muss auch glauben, dass es einen Teufel gibt, weil der eine ohne der andere keinen Sinn macht. Das sind vier Extreme, die miteinander total verbunden sind. So, wenn es keinen Teufel gibt, gibt es keine Sünde, brauchen wir keinen Erlöser. Wenn es keine Hölle gibt, brauchen wir keinen Himmel, weil alle gehen in den Himmel, alle sind gut. Und wenn es keine Hölle gibt, brauchen wir ebenfalls keinen Erlöser. Wozu dann Erlöser, wenn wir sowieso keiner in die Hölle geht? So, diese Extreme sind total miteinander verbunden. Und Gott sieht, wir sind auf dem Weg, wir haben uns auf dem Weg begeben, der uns in diese ewige Hölle bringt. Und er kommt in eine Wahnextase, er kommt in ein Dilemma in seinen Himmel und er fängt an zu überlegen, wie kann ich mein Handwerk, wie kann ich das Allerkostbarste und das Allerschönste, was ich gemacht habe, nämlich der Mensch, wie kann ich dem wieder retten, wie kann ich dem wieder haben, wie kann ich dem wieder irgendwie zu mir in meiner Gegenwart holen? Und diese Liebesextase führt ihm dazu, dass er sagt, okay, die Hebräer verstehen Opfer und Bund, und ohne Opfer gibt es keine Errettung und keine Erlösung. So heißt das mindestens in den Hebräerbrief. Und er sagt, okay, ich muss einen neuen Bund, ich muss einen neuen Friedensvertrag mit diesen Menschen auf der Erde machen. Ich muss ihnen ihre Schuld erlassen können. Und dazu reicht ein Lamm am Yom Kippur nicht. Am Tag der Versöhnung, das reicht nicht. Ich muss ein Opfer darbringen, ein für alle Mal. Ihr kennt mich inzwischen, ich bin Vater von 2 Mädels. Inzwischen sind meine Mädels 8 und bald 10 Jahre alt. Und ich sage euch, ich liebe meine Mädels wie nichts anderes. Ich liebe meine 2 Töchter und meine Frau. Das ist eine Wahnsinnsliebe, ich kann euch nicht erklären. Das ist echt wahnsinnig. Jeden Abend, wenn ich mal abends zu Hause bin, also es trifft immer wieder mal, dass ich abends zu Hause bin, in der Zeit, wo meine Mädels ins Bett gehen, die haben jeden ihre Zimmer, ich gehe, bete mit meinen Mädels, und wenn ich fertig gebetet habe, bevor ich das Zimmer verlasse, sage ich immer, hey Jana oder Vicky, so heißen die, denkt immer dran, Papi hat euch lieb. Jeden Morgen, bevor sie zur Schule gehen, haben wir gefrühstückt, Schulbrot gepackt, alles Mögliche angezogen. Die wollen das Haus verlassen, die kommen, sagen mir und meine Frau Tschüss, geben uns ein Küsschen. Ich sage immer, denkt dran, Papi hat euch lieb. Jetzt gestern, vorgestern, sage ich das ihnen. Mädels, denkt dran, Papi hat euch lieb. Dreht sich die Kleine zu mir und sagt, Papi, das hast du uns schon 30 Mal gesagt. Ich habe gesagt, Kleine, und das würde ich euch nochmal 30.000 Mal sagen, weil Papi euch liebt, und denkt immer dran, Papi hat euch lieb. So, ich liebe meine Mädels so sehr und ich werde alles Mögliche tun, damit ihnen nichts Blödes anstoßt. Und damit ihr nichts Blödes passiert. Und ich sage euch, ich bin so dankbar, dass ich nicht Gott bin. Das ist sehr gut so. Weil ich werde keiner meiner Mädels für irgendjemanden auf dieser Erde opfern. Egal was er lieber geht, keine Ahnung, ich will nicht viel Falsches sagen, nichts, aber ich sterbe lieber 5-mal, bevor irgendwas einer meiner Mädels passiert. Glaub mir das. Und alle Väter hier, die ihr Kinder erzogen haben, vielleicht können auch einen dazu finden. Und alle Väter, die Töchter bekommen haben, ihr seid die Besten der Erde, also Gott liebt euch extrem. Also wem Gott liebt, den schenkt einfach Töchter. Und alle Väter von Töchtern sagen auch mal kurz Amen. Also ein paar sitzen hier vorne. Das ist sehr, Mädels sind ganz, Väter, das ist nicht so. Das ist Papa-Mädchen-Herz. Oh, das ist einfach, ich schmelze einfach. Mein Herz ist so schwach, wenn ich meine Ladies sehe. Die sind einfach das Beste, was Gott mir gegeben hat. Das ist, Die Jungs sind okay, die Mädels sind ganz sind okay plus, okay? Die Jungs sind perfekt, die Mädels sind perfekt plus. Ach, ich sag dir, der Junge, der rebelliert gegen dich, die Mädchen mit 14, 15, die nehmen dich noch an, und wenn du alt bist, ist die sich um dich kümmert und nicht die Jungs, die haben ihre Frauen da und sind abgelenkt. Aber die Mädels werden die dich lieb haben werden, glaub mir. So. Gott kommt in diese Ekstase und sagt, okay, ich werde meinen Sohn dafür opfern, damit diese Menschen zurück zu mir kommen. Und jetzt möchte ich gerne diesen Vers zusammenfassen. Nämlich, du darfst, der Vater liebt und gibt. Hier steht, der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer liebt, der gibt. Der Vater liebt und labert nicht nur von Liebe, sondern er zeigt Liebe lebendig durch Jesus am Kreuz. Also, hier nur ganz kurz aus meiner Predigt raus, nur um dir einen Gefallen zu tun. Schau dir diesen Kreuz an und versuch mal dir vorzustellen, Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz, sagt die Bibel, ist Gottes Liebesbeweis für uns. Darin hat Gott seine Liebe zu uns erwiesen, dass als wir noch Sünder waren, heißt das im Römerbrief, dass Jesus für uns gestorben ist. So, Jesus am Kreuz ist Gottes Liebesbeweis für uns. Und jetzt ein Punkt der Heilung vielleicht für dein Herz, für deinen Verstand, für deine Gedanken. Wenn du mal gezweifelt hast daran, dass Gott dich liebt, weil du in eine Krise gegangen bist, weil du in den Schlamm gewälzt bist, weil was auch immer dir passiert ist, und es passiert uns einiges an Unrecht in dieser Welt. Einiges. Ich kann euch ein Bücher davon erzählen. Und dann kommen wir in diese Zonen, wo wir fühlen, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich nicht lieb. Oder hat er mich überhaupt noch lieb? Hat er mich je geliebt? Lass mich dir was sagen, die Maß zu der Liebe Gottes zu dir hängt nicht von dir ab, die Maß der Liebe Gottes für dich ist das Kreuz. Jesus am Kreuz ist Gottes Liebesmaß für dich und für mich. So, wenn du nicht gewusst hättest, wie sehr Gott dich liebt, schau das Kreuz und schau Jesus an, das ist Gottes Liebe für uns Menschen. Und an dieser Stelle lass mich dir was sagen, Gott tut nichts für uns, weil wir ihn lieben. Er tut nichts für uns, weil wir treu sind. Er tut das, weil er uns liebt. Er tut das, weil er treu ist. Er tut das, weil er mit uns gehen möchte. Nicht, weil wir mit ihm gehen. Und nicht, weil wir treu sind. Und nicht, weil wir ihm lieben. Und nicht, weil wir verzehnten. Nein, er macht das, weil er treu ist. Er macht das, weil er uns liebt. Er macht das, weil das sein Wort ist und nicht unseres. So, deswegen entspann dich. Um dich und um mich geht es gar nicht. So, der Vater liebt, der Vater gibt. Hier nur nochmal ein Wort nebenbei an die Ladies hinten, die im jungen Alter sind und die warten vielleicht, dass der junge Mann auf dem weißen Pferd irgendwann mal erscheint. Den gibt es nicht. Ladies, ein Junge, der vor euch steht, sagt, hey, ich hab dich lieb, aber er bringt dir kein Geschenk mit, den kannst du gleich mit der Pfeife rauchen. Streich ihm aus deiner Liste, streich ihm aus deinem Herz, der liebt dich nicht, wer liebt, der gibt. Okay? Der Vater liebt, der Vater gibt. Dann gibt es die zweite Sache in diesem Bibelvers, es gibt ein Angebot des Glaubens. Aha, rechnet ihr gerade mit euren Freunden ab hinten? Okay. Was hat er dir gebracht? Was hat er dir gebracht? Hat er überhaupt was mitgebracht? Alles gut, alles gut. Keine Streit, keine Trennungen, alles in Ordnung. Es ist nur mein Weg, die Sache auszudrücken. So, es gibt ein Angebot, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehe. Jeder, der an ihm glaubt. Freunde, es gibt nur einen Weg zu Gott in den Himmel. Das ist nur durch Jesus Christus. Keine Kirche kann uns in den Himmel bringen. Kein Pastor, kein Papst, kein Priester kann uns in den Himmel bringen. Keine gute Tat kann uns in den Himmel bringen. Nur Jesus. Also wer zum Papa im Himmel möchte in die Ewigkeit, muss durch diesen Kreuz von Jesus durchgehen, Errettung empfangen, Vergebung seiner Schuld empfangen. Und dann hat man auch den dritten Schritt, in dieser Zusammenfassung, dann kommt einfach das ewige Leben. Es gibt eine Belohnung und das ist das ewige Leben. So, der Vater gibt uns seinen Sohn, er macht uns ein Angebot des Glaubens und ich betone Angebot, kein Zwang des Glaubens. Und dann gibt es für diesen Akt des Glaubens eine Belohnung, nämlich das ewige Leben. Das ist das, was uns Gott gibt zu Weihnachten. Das ist das, was wir eigentlich feiern. Das ist diese Hochspannung im Himmel. Und deswegen wollte Gott auch, dass wir das verstehen, wie sehr er uns liebt. Und er wollte auch, dass wir einander lieben. Und deswegen, Gott liebt uns. Du kannst schon klicken. Gott liebt uns und wir lieben einander. Gott liebt uns und er will, dass wir einander lieben, ehren, schützen, in Liebe miteinander umgehen. So, deswegen wollen wir auch schauen, was Gottes Wille auch für uns ist. Ich möchte gerne noch ein Bibelvers oder zwei Verse mit uns lesen. Johannes 13, 34 und 35. Das heißt dort, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese zwei Bibelverse sind sowas von zentral. Und Gott sagt seinen Wille hier und Jesus sagt, hey, ein neues Gebot gebe ich euch. Ich will, dass ihr einander liebt. Ich will, dass ihr einander liebt. Ich will, dass ihr unter euch Liebe habt und meine Liebe in euch herrscht. So wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wie hat uns Gott geliebt? So weit so, dass wir nicht so unwichtig waren, dass er seinen Sohn für uns gab, damit wir glauben können und damit wir dadurch ewiges Leben haben können. Also Gott liebte uns und opferte seinen Sohn für uns aus Liebe. So liebt uns Gott. Ist das nicht wahnsinnig? Das ist wahnsinnig. Glaub mir. Das ist eine Ekstase-Liebe, der ein Vater seinen Sohn opfern lässt, mit der uns liebt, um uns noch sogar zu vergeben. Uns hat das nicht gekostet, ihm hat das sein Sohn gekostet. Frohe Weihnachten in diesem Sinne. Er liebt uns total und sagt, ich will, dass ihr einander liebt. Und dann begründet er noch, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, Gott hat ein Anliegen, er will, dass die Menschheit auf der Erde erfährt und sieht, Gott ist Liebe, Gott liebt, Gott vergibt, Gott schenkt ewiges Leben. Und er begründet diese Liebe untereinander, weil darin, das ist eine Merkmale der Kinder Gottes, die sind einfach liebevoll. Darin werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, wundert mich hier, weil ich reise viel in Deutschland, mache viele Seminare zum Thema übernatürlich Heilung, Prophetie und dieses ganze Spektrum gefällt mir total. Aber hier heißt das nicht, darin werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr prophezeit, wenn ihr in Zungen redet, wenn ihr heilt, wenn ihr Wunder tut. Das ist eine Nachfolge des Glaubens, was eigentlich für uns Christen ganz normal sein sollte, dass wir Wunder tun, wenn ich die Bibel korrekt verstanden habe. Aber hier sagt er nicht diese ganzen Wunderzeichen und Bestätigungen des Wortes, sondern an die Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An diese Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Freunde, wir können machen, was wir wollen. In der Gemeinde, in unseren Kirchen, in unser Zuhause, mit unseren Arbeitskollegen. Wenn sie die Liebe Gottes in uns nicht sehen und spüren und merken, da werden sie Gott nie erkennen. Du kannst deinen Freund Traktaten und Bibel schenken, so viel du willst, bis kein Platz mehr in die Papiertonne gibt. Ohne Liebe wird das ihm nichts bringen. Ich sage immer, die Leute, vergiss Traktate und Bibel verschicken, das ist nicht mehr in. Gib eine Bibel, wenn jemand danach fragt. Gib ein Traktat, wenn jemand mehr wissen will. Aber sei du dieses lebendige Traktat. Sei du mit deinem Leben dieses lebendige Evangelium. Sei du mit deinem Leben dieses fünfte laufende Evangelium. Ich sage euch, ich wohne nicht weit weg von hier in Gerlenhofen, 3 Kilometer weiter. Ich wohne in ein Blockhaus oder in ein Mittelhaus, in eine Reihe, wo die Bewohner des Hauses richtig, kann man sagen, fast alle Senioren sind. Und die wohnen seit Ewigkeiten zusammen. Das Coole ist, die Bayern, ja klar, die meisten von denen sind richtig hochkatholisch und die wissen die einzig wahre katholische Kirche und dadurch kommen sie in den Himmel. Okay? Und ich liebe diese Nachbarn. Von links und von rechts und von vorne und hinter uns. Da gibt es immer so mit manchen mehr Talks, mit anderen weniger Talks. Aber immer wieder kommen der eine oder der andere und trinkt bei uns Attisli Kaffee. Rentner haben Zeit für Kaffee und Kuchen. Öffne dein Herz, öffne dein Haus, öffne dein Geldbeutel. Die sind super. Ich liebe Rentner, ich sag dir. Und der eine oder andere kommt immer wieder mal zu uns und es hat sich ergeben, ich evangelisiere sie gar nicht. Ich rede mit ihnen nicht bewusst über Jesus. Ich lade sie nicht mit der Absicht ein, ich will sie evangelisieren, warum auch. Aber passt auf, ich warte immer auf die Gelegenheit. In dem Gespräch kommt irgendetwas und dann heißt das, die sagen mir etwas und sagen, hey, das steht doch in der Bibel. Und dann geht mein Evangelistenherz auf und dann kommt die Predigt dazu. Und ich liebe das das liebe ich am meisten, wenn sie mir sagen, ach, ich habe da Schmerzen und da Schmerzen. Ohne Scherz, das ist so cool, wenn du für Katholiken betest und Gott heilt sie so in am Tisch, wo du Kaffee und Kuchen trinkst, wo du Rückenschmerzen verschwinden, wo Knienschmerzen verschwinden und so. Und das wiederholt sich so oft, dass manche schon mich den Mann mit dem Draht nach oben nennen. Frag mal in die Gottenstraße, wo wohnt der Mann mit dem Draht nach oben? Das wissen die meisten schon. Ist schon cool. Das ist ein fünfter laufender Evangelium. Das ist mega. Ich genieße sowas. Warum? Weil Gott die Menschen liebt. Gott heilt Katholiken. Ist das nicht geil? Ich finde es mega. Ja, weißt du was? Ihr lacht, aber ich freue mich deswegen rüber, weil sie lassen sich mit Glauben beten. Jetzt kommen wir zu den, ich sag mal, den erfahrenen Kindern Gottes. Bevor du für sie betest, die sagen dir schon 10 Gründe, warum Gott sie nicht heilen möchte. Wie willst du dann geheilt werden, mein Schatz? Die haben kein Gegenargument. Sie sind bereit zu empfangen. Und wir erzählen erstmal meine Eltern und meine Mutter und es wurde für mich schon 10-mal gebetet und wie hießen die? Baylis hat für mich gebetet und Benny Hinn hat für mich gebetet und Joyce Meyer hat schon mal Hand auf mich gelegt und es wurde nichts passiert. Wir haben immer Gründe, wir haben immer Erfahrungen. Die haben keine Ahnung, die bekommen einfach Heilung. Wunderschön, kann man mal was lernen. Okay, gehen wir zurück zum Thema. Es gibt Hochspannung auf der Erde. Die Hochspannung im Himmel haben wir verstanden. Gott kommt in eine Liebesextase, Liebeswahnsinn und er fängt an, Menschen zu retten und er opfert seinen Sohn. Und jetzt kommt diese Hochspannung auf der Erde. Und hier möchte ich gerne schauen, was Gott uns beauftragt hat und schauen wir, wie wir mit das umgehen. Ich möchte gerne einen Bibelvers lesen, ein paar Verse aus dem Römer Kapitel 13, Verse 8 bis 14. Sehr gut. Sei niemanden irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Oh. Wow. Lass das auf dich wirken. Sei niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Uff, das ist heftig. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und diese tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Hier muss ich erstmal eine kleine Pause machen. Bisher haben wir gelesen in diesem Verse, dass die Liebe erfüllt sich das ganze Gesetz. Wieso? Wenn du deinen Nächsten so liebst wie dich selbst, dann stehlst du bei ihm nicht, dann klaust du bei ihm nicht, dann begehrst du sein oder ihr Mann, Frau nicht. Du tust ihm nicht böse. So, wenn wir lieben und Liebe erfüllt sind, erfüllen wir im Prinzip das ganze Gesetz aus Liebe, nicht aus Religion. Ich liebe meinen Nächsten und wenn ich nicht will, dass jemand in mir was Böses tut, ich tue auch meinen Nächsten nichts Böses. So nach dem Motto, was ihr dem anderen oder wie ihr wollt, dass die anderen euch behandelt, so handelt ihr sie auch. Darin werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben. Und in dieses Einanderlieben ist dieses ganze Gesetz erfüllt. Und jetzt kommt das hier im Vers 11. Und dann sagt er, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Heute ist ein Erweckungssonntag. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Hier ermahnt der Apostel Paulus und sagt, pass auf, ich möchte, dass ihr diese Liebe untereinander lebt, so weit so, dass ihr wisst, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe am Anfang gesagt, lieber sind wir wachsam und wissen das, weil seine Wiederkunft für diejenigen, die bereit sind, sehr erfreulich, für diejenigen, die da nicht sind, ein böses Erwachen gibt. Und er sagt, hey, pass auf, wir sind jetzt nah an dieser Stunde. Schon damals, vor über 2000 Jahren, haben sie gedacht, Jesus kommt demnächst wieder. Und zwar nicht als Ritter, sondern als Richter. Und er sagt, hey, es ist Zeit, dass wir aus dem Schlaf aufwachen, weil diese Zeit ist näher, als wir damals, als wir uns bekehrt haben. Das ist das, was in diesem Text steht. Ich will, dass ihr aufwacht. Ich will nicht, dass das euch irgendwie plötzlich passiert. Freunde, Gott rüttelt die Gemeinde wach auf. Keiner von uns, auch die Mias nicht, keiner weiß, wann Jesus wiederkommt. Aber Jesus hat uns zum Glück gewisse Zeichen gegeben, die auf sein Wiederkommen hinauf deuten. Von Kriege, von Krankheiten, von Hass in der Familie, Töchter, Söhne gegen ihre Eltern und so weiter und so fort. Das ist alles, was wir im Prinzip in unserer Zeit gerade erleben. Naturkatastrophen ist ein Zeichen, Sterne fallen ist ein Zeichen und so weiter und so fort. Wetteränderungen, der Klimawandel. Jesus klopft, Freunde, an unsere Herzen und wir sollen bereit sein. Und wer nicht bisher geglaubt hat, dass es eine Hölle gibt und dort erwacht, dann gibt es, wie gesagt, eine böse Überraschung. Aber ist es nicht Gottes Willen, dass wir diese böse Überraschung erleben, sondern dass wir gewarnt davor sind und dass wir sagen, okay, ich gehe. Und Gott will die Gemeinde wachrütteln in seiner Liebe. Gott will die Gemeinde wachrütteln an das, wie sieht es in der Liebe und die Liebe unter uns hier in der Gemeinde aus? Wie sieht das bei mir in meiner Kirche aus, in meiner Familie aus? Wie praktizieren wir dieses Liebe untereinander jeden Tag aus? Ich sage euch, ich denke, ich habe es euch auch mal gesagt, wir kennen alle dieses Vers von Josua, ich und mein Haus, wir wollen aber dem Herrn dienen. Ja? Das ist super gut. Wir können Gott nicht dienen, wenn keine Liebe unter uns herrscht. Wir können keine in Liebe nicht Gottes Haus segnen, wenn wir einander nicht lieben. Wir können Gottes Werk nicht vollbringen und nicht vollenden, wenn keine Liebe unter uns ist, sondern es einfach in Nichtliebe oder in ohne Liebe erfüllten Ausgaben, die ziemlich trocken, leblos und bringen gar keine Frucht, weil die Liebe Gottes keinen Durchfluss hat und keinen Durchweg hat. So Gott will, dass wir lieb zueinander sind. Ich gehe weiter zu Vers 12. Die Nacht ist soweit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das ist nochmal eine Aufforderung an uns in der Gemeinde. Einfach, er sagt, hey, diese Nacht kommt wieder. Dieser Tag, wo Jesus wiederkommt, es ist näher gekommen. Und er ermuntert die Gemeinde und sagt, hey, lasst uns diese Werke der Finsternis ablegen. Und jetzt lass mich mal kurz hier was Kleines erläutern. Die Werke der Finsternis, wir haben so eine Subkultur in unser christliches Denken uns gebaut. Und wenn ich jetzt die Werke des Finsternis hier, so dieses Begriff im Raum schmeiße und sage, definier es mir bitte mal. Ja, rauchen, trinken, Sex vor der Ehe und so weiter. Alles gut, alles gut. Ihr seid alle schon erfahren, diese drei Sünden, die uns so zu schaffen machen. Also wenn ich euch diese Sünden hier predige, dann predige ich ja zum falschen Publikum. Ich werde davon ausgehen, dass hier kein Drogensüchtige gibt, vielleicht ein oder zwei Raucher, okay, aber in der Regel sind da kein Raucher und Unzucht, Ehebruch, ich werde davon ausgehen, dass wir hier clean sind, oder? Würde ich davon mal ausgehen, ihr müsst kein Nein, bei mir sieht es anders aus, muss ihr jetzt mindestens nicht sagen. Wenn ich über jetzt diese drei Themen reden würde, ich werde hier zu 90% zum falschen Publikum reden. Was ist denn die Werke der Finsternis? Ich sage immer die Leute bei mir, pass auf, ich bitte mit euch auf Folgendes. Du kannst zu mir in mein Gemeindebüro kommen und ich werde ein 50er irgendwo so verstecken, dass du sehen kannst und ich werde kurz auf dem WC verschwinden. Ich bitte mit alle Gemeindeglieder, mit alle, keiner von diesen Gemeindemitgliedern, kein Mensch wird sich wagen, ansatzweise diese 50er anzufassen. Vielleicht sagen sie, hey, der Pastor, der hat ein bisschen Geld. Ja, ist alles gut, aber kein Mensch wird es wagen, diese 50er anzufassen, zu klauen. Eher werden die Menschen bei mir im Büro noch einen 50er drauflegen für die Gemeinde. Und das ist super. So, was ich hiermit sagen möchte, der Teufel ist nicht so blöd, dich als erfahrener Christ mit solchen kleinen Tricks zu versuchen. Klau mal die 50er. Er weiß, du machst das nicht. Aber hier ist die Rede, lass uns von den Werken der Finsternis ablegen. Lass mich dir so ein paar kleine Attrappen vorstellen, die der Teufel benutzt. Wie redest du über andere Menschen in dieser Gemeinde mit deinem Haus? Wie redest du über die bestimmten Bereichsleiter zu Hause? Lobpreisleiter, Hauskreisleiter, Jugendleiter, Kinderleiter, Kaffeedienstleiter, Begrüßer, was auch immer ihr hier an Teams habt. An Techniker und. Was fließt aus deinem Herz? Segen oder Fluch? Wie redest du über andere Menschen in der Gemeinde? Das ist so die ganz kleine Attraption, die der Teufel uns legt und wir gerne reinfallen. Und wir denken nicht dabei, dass wir sogar was Böses getan haben. Lass uns die Werke der Finsternis ablegen. Hey, glaub mir, der Teufel weiß Bescheid, keiner von euch wird einen 50er klauen. Auch nicht mal einen 100er und nicht mal einen 200er. Gar kein Geld, keiner von uns wird das tun. Aber wie reden wir übereinander, wenn wir so untereinander sind? Ich bin froh, ich weiß nicht, was ihr gerade alle von mir denkt. Ich bin heilfroh, glaub mir das. Was stiften wir miteinander? Was machen wir miteinander? Und gerade diese kleinen Attrappen, gerade da, wo es zu kleinen Reibereien kommt zwischen Bruder X und Schwester Y, das sind die Attrappen, wo gerade gerne der Teufel seinen Keil reinschiebt und er gerne so weit draufhaut, aber sowas von, bis das Ding spaltet. Und wir denken, alles gut, ich bin um Recht, er ist in Unrecht und es geht um Recht und Unrecht, wer Recht hat, wer Unrecht hat. Das ist so ein Herr, hilf mir, kein Scheiße zu sagen, das ist aber ein Scheiß, den ihr eigentlich nicht braucht. Aber das ist diese Fladen, in denen wir immer tappen und dann stinkt's. Und dann wundern wir uns, was in die Gemeinde, aber die Gemeinde, die Gott ruft uns, lass uns diese Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns, Vers 13, lass uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Das sind die kleinen Tricksereien des Teufels, ein bisschen ausgeweiteter als das, was ich gerade gesagt habe. Vers 14, sondern zieht den Herrn, jetzt pass auf, jetzt wird heiß, jetzt zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werde. Pass auf, ich liebe diese Bibelvers, richtig cool. Hier kommt ein geiles Befehl, zieht, also legt die Finsternis ab und zieht den Herrn Jesus an. Wow! Stell dir vor, du hast einen Mantel, einen geistlichen Mantel über dein Leben, der heißt Jesus Christus. Und stell dir vor, du läufst mit diesem Mantel immer und überall Jesus Christus. Jesus in dir, über deine Schulter, in dein Leben, zieht Jesus Christus an. Und du fängst an, in dieser Gemeinde zu leben, wie einer, der Jesus Christus angezogen hat. Oh, Halleluja. Dann wird der Teufel kommen und erstmal dich anschauen und dann sagt, ja, eklig, Jesus, das bringt mich zum Kotzen, das brauche ich nicht. Und dann versucht er mit einem Pfeil auf dich zu schießen. Und dieses Jesus, den du angezogen hast, sagt, Moment mal, diese Pfeile drehen wir um, sie verschwinden. Die haben hier keinen Platz. Freunde, wenn wir Jesus nicht anziehen, was bedeutet, dass wir Jesus anziehen? Bedeutet Jesus, wir haben dein Wort verstanden, wir lieben einander, wir vergeben einander, wir schwärmen voneinander, wir ehren einander, wir lieben einander, wie es nimmer geht, Herr, auch wenn es manchmal schwer, der Bruder X und Schwester Y zu lieben, Herr, aber du gibst mir die Kraft, sie zu lieben. Weil du willst, Herr, dass wir einander lieben und ehren. Und übrigens, lieben ist nicht, lieben, einander lieben ist keine Option für dich, ist deine Aufgabe. Ist sozusagen, ganz, ganz doof gesagt, ist ein Muss, wenn du es so willst. Die Deutsche lieben Befehle, warum weiß ich nicht. Wir muss, es ist keine Option, es ist keine Sache, hey, wenn ihr Bock habt, liebt einander. Wenn ihr keinen Bock habt, hasst einander, ist es auch okay. Das ist keine Option. Die Liebe ist in unseren geistlichen DNA drin. Die Bibel sagt, die Liebe ist unser Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. So, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, hast du auch Liebe in dir. Du musst dich nicht mal anstrengen, um lieb zu sein. Ist das nicht cool? Unser Gott ist einfach schön. Er hat sogar dafür gesorgt, dass die Liebe nicht so anstrengend ist. So, wenn du spürst, ich kann der Bruder oder Schwester X nicht mal mit Cola, nicht mal mit Weizen, nicht mal mit Weizen-Cola runterschlucken, dann ist der Heilige Geist nicht am Wirken gerade. Dann nimmt der Heilige Geist, die wirkt wie ein Liebesvisalin und das rutscht dir, Bruder und Schwester rutschen sie dir im Hals und dann ins Herz und dann liebst du sie, ehrst du sie, schützt du sie und gut ist das. Der Heilige Geist lässt uns einander lieben und das ist gut so. Zieht den Herrn Jesus an. Zieht den Herrn Jesus an. Gott, ich möchte heute, dass du ein Mantel über mein Leben bist, dass du ein Mantel über mein Wesen bist. Und ich sag dir drei, also wenn wir jetzt Sex vor der Ehe, Drogen und Alkohol weglassen, die gehören uns nicht. Ich möchte gerne drei hochrufen, die uns wohl betreffen. Hass, Neid, Bitterkeit. Ich merke, ich fasse ein heißes Eisen. Hass, Neid, Bitterkeit. Da würde ich eher sagen, okay, da konnte ich zum Teil zu einem richtigen Publikum treffen, viel mehr als Sex, Drogen und Zigaretten. Hass, Neid, Bitterkeit, das sind drei Würmer, die, wenn sie mal in dir wohnen, Mama mia, du brauchst eine Reinstallation deines Lebens. Du brauchst dich dein Herz platt machen, wieder hochfahren, neu installieren und sag, Herr, du machst was Neues in mir. Wenn wir in Hass, in Neid, in Bitterkeit leben, und das muss nicht unbedingt gegen Geschwister der Gemeinde, pass auf, es kann sein Stiefvater, Stiefmutter, Lehrer, Schulkollegen, die gemobbt, die geärgert haben, die nicht an dich geglaubt haben, Menschen, die so Negatives über dir gesagt haben, Menschen, die dir wehgetan haben, wo du sagst, hey, ich kann sie nicht vergeben. Dann pflegst du Bitterkeit in dir, pflegst du vielleicht Traurigkeit in dir. Und wenn wir diese Schuld, diese Bitterkeit in uns pflegen, diese Unvergebenheit mit uns tragen, wir brauchen nicht zu beten, weil Gott diese Gebete nicht erhört, sagt die Bibel. Wenn ich meine Schuld in mir pflege, erhört der Herr meine Gebete nicht. So, Männer, jetzt an euch mal auch so nebenbei, gehört nicht zu meiner Predigt. Wenn ihr verärgert seid mit euren Frauen, braucht ihr auch nicht zu beten. Die Bibel sagt, macht das nicht, ihr braucht nicht. Ärgert, sei nicht verärgert mit euren Frauen, damit, wenn ihr betet, eure Gebete nicht gehindert werden. So, wenn du mit deiner Frau bzw. mit deinem Mann verärgert bist, brauchst du nicht zu beten. Diese Gebete kommen zu dir, schießen gleich wieder runter. Versöhne dich, komm in Liebe, zieh Christus an, dann bete, dann macht das viel mehr Sinn. Und es bringt auch dann was. So, wenn ihr vielleicht prüfen wollt, warum gewisse Gebete bisher noch nicht erhöht haben, wäre das vielleicht ein Startpunkt oder eine Startecke. Es gibt noch viele andere Gründe. So, deswegen möchte ich euch ermutigen, zieht einfach Christus an. Das macht viel, viel, viel mehr Sinn. Ich möchte das gerne noch einmal zusammenfassen. Die Verse 8 bis 10, die wir gelesen haben, wer mit Liebe erfüllt ist und aus Liebe handelt, erfüllt das Gesetz und tut nichts Böses. Haben wir genug darüber gesprochen, ich brauche es nicht noch einmal auszulegen. Warum? Weil die Liebe lässt nicht zu, dass wir Böses einander tun. Und die Verse 11 bis 14, da gibt es eine Mahnung und eine Aufforderung zum Aufwachen, im Licht zu wandeln, bereit sein, uns von Sünden zu trennen und Christus anzuziehen. Das ist diese Verse 8 bis 14, wo Gott sagt, liebe Gemeinde, es ist Zeit zum Aufwachen. Liebe Gemeinde, es ist die Zeit, dass wir aufgerüttelt sind. Es ist Zeit, wir ziehen Christus an. Es ist die Weihnachtszeit. Es ist der Fest der Liebe. Es ist der Fest der Familie und Gemeinschaft. Es ist der Fest der Geschenke, von mir aus alles Nebensache. Aber es ist der Fest, dass wir diese Aspekte auch im Geist sehen, verstehen und umsetzen sollen. Das ist diese Zeit, wo wir sagen, okay, Herr, was haben wir bisher gemacht? Wie viel Segen ist durch mein Mundwerk geflossen in den letzten Wochen? Wie viel, Fluch oder Unsegen aus meinem Mund rausgeflossen? Das weiß jeder. Ich bin nicht hier, um jemanden zu beschuldigen. Ich weiß auch nicht genau, wie es euch geht. Aber ich weiß, dass sowas in die Gemeinde gibt. Ich bin Silber, ich leite eine Gemeinde. Ich bin Silberpastor, leite eine Gemeinde. Und ich weiß, was so alles in Gemeinde geht. Und ich bin auch Pastorskind, also quasi in die Gemeinde aufgewachsen. Seitdem ich auf die Welt kam, war ich in die Gemeinde. Und ich weiß, was so alles ablaufen kann. Ich weiß alles, was alles nicht, aber man lernt immer dazu. Ich weiß, wie Gott manche Sachen tun kann. Bevor wir zum Ministry Time gehen, möchte ich mit einer Frage starten und dann möchte ich euch kurz was erzählen. Meine Frage an dich heute lautet, unter welcher Hochspannung stehe ich gerade? Der des Geistes oder der des Fleisches? Ich war ein Kind, noch nicht mal Teenager, als wir in unserer Gemeinde in Israel, die Gemeinde, wo mein Vater gegründet, geleitet hat, eine Spaltung gab durch einen Mann, den mein Vater hier nach Europa geschickt hat, zum Theologie studieren kam zurück, wollte die Stelle von meinem Vater gleich nehmen. Und es gab einiges an Spannungen hin und her. Und er hat unsere Gemeinde so weit gespaltet, weil einige von den Gemeindegliedern, die bei uns waren, waren auch Verwandte von ihm. So, der hat sie rausgezogen, hat seine eigene Gemeinde gemacht und noch ein paar gut befreundete Menschen. Und so, wenn die Gemeinde sowieso klein ist, dann ist das schon mal die Hälfte weg. Und das tut weh. Das ist nicht schön. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo Vergebung und nicht böse sein, kein Schuld pflegen, kein Bitterkeit pflegen, war richtig auf die Fahnen hochgeschrieben. Extrem. Das hat mein Vater vorgelebt. Das hat mein Vater gelebt. Er hat gesagt, hey, ich kämpfe nicht für mich. Herr, du kämpfst für mich. Das war immer sein Einsatz von der vierten Buch Mose. Ich bin still, Herr, und du kämpfst für mich. Der hat mir beigebracht, er hat immer gesagt, Timmy, die Feinde werden gegen dich immer stehen. Dein Gebet ist, Herr, ich kämpfe nicht. Du zeigst mein Recht wie die Sonne zum Mittag. Das war immer sein Lebensinhalt. Das hat er gelebt. Ich habe nie gehört, dass mein Vater gegen jemanden geschimpft hat, obwohl er alle Recht hatte, gehabt zu schimpfen. Der hat richtig ein richtig heiliges, vorbildliches Leben durchgeführt. Und das ist nicht, weil das mein Vater war. Das war wirklich so. Hey, ich habe in meinem Vaters Haus, bis ich 21 Jahre alt war, gelebt. Mein Vater hat nie mit mir geschimpft. Wirklich nicht. Der hat mich in Liebe erzogen, der hat zum Beispiel nie gesagt, hey du Doofer oder aus dir wird nichts, du blöder, man sagt ja, die Ladies blöde Kuh, warum weiß ich nicht, was sagt man den Männern, blöder Schwein oder was? Ich habe keine Ahnung, aber solche Schimpfworte habe ich nie von meinem Vater gehört, wir alle vier Kinder, wirklich nicht. Ich bin seit 12 Jahren verheiratet, habe 2 Töchter, frag mal meine Frau oder meine 2 Töchter, ob sie je von mir ein solches Wort gehört haben, aus dir wird nichts. Du schaffst das nicht. Du bist blöd. Oder weitere Worte, die ich jetzt hier schäme zu sagen, was ich immer so am Schimpfwort so unterwegs höre. Frag meine Frau und meine Kinder. 12 Jahre Ehe, 10 Jahre erste Tochter, 8 Jahre zweite Tochter. Ob ich mal mit denen geschimpft habe, brauche ich nicht. Ich habe es nicht nötig. Ich kann nur mehr reden. Ich kann ganz normal reden, ich kann kommunizieren. Ich bin ein Mann, der klare Worte hat. Ich habe kein Problem, mich auszudrücken, wie das ist. Natürlich gibt es manchmal auch hochspannende Zeiten, auch bei uns in der Ehe und in der Familie, wo wir miteinander diskutieren, wenn der Ton etwas rauer wird, aber wo wir nicht erlauben, meine Frau und ich gegenseitig, dass wir irgendwelche unpassende Schimpfworte in den Mund nehmen. Ich kann sagen, das nervt mich, das finde ich nicht in Ordnung, das ärgert mich. So was sage ich, ja. Aber ich habe nicht nötig, meine Frau mit allen möglichen Attributen zu berauschen, ja, die ihr sowieso nicht gehören. Übrigens, meine Frau ist genauso eine Tochter Gottes. Wer bin ich überhaupt, um so eine geliebte Tochter Gottes zu beschimpfen? Bitte. Wer bist du, wer bin ich, um den Heiligen Gottes, den Gott berufen, der gesagt hat, hey, das ist mein Sohn, meine Tochter. Wer sind wir, um die einfach mit irgendwelchen Attributen zu beschminken, wo Gott sagt, hey, der ist mein Geliebter, der ist mein Heiliger, der ist mein Hausgenosse, der ist mein hochgearbeiteter, hochdesignter von mir und so. Wer sind wir über? Wir haben dieses Recht gar nicht. So, dieser Mann hat unsere Gemeinde gespaltet. Und irgendwann mal, nach ein paar Monaten, kam Weihnachten. Die Menschen, die ausgetreten sind, klar, die gingen in Ärger und die haben mit uns nicht mehr Kontakt gehabt und nicht mit uns geredet. Und wir haben die Tradition in Israel, dass man zu Weihnachten einfach Freunde besucht und man gratuliert zum Fest. Und da kommt man ohne Voranmeldung, ohne Vortermin, man geht, klopft einfach, die Leute sind da. Man hat mir gesagt, in Deutschland gibt es eine ähnliche Gewohnheit mit Christbaumloben, ja genau, Christbaumloben, so irgendwas. Aber wir loben keinen Christbaum in Israel, wir loben Gott, aber besuchen einander. Wir sind zu fromm in Israel, das ist einfach so. Wir loben keine Bäume, wir loben lieber Gott. So. Mein Vater sagt mir, also nur Scherz, okay? So. Mein Vater sagt mir, Timmy, steig jetzt mal mit mir im Auto und wir werden jetzt zusammen all diese Familien besuchen, die aus unserer Gemeinde ausgetreten sind. Ich habe gesagt, Papa, du bist nicht normal. Das kannst du nicht machen. Was, wenn sie uns nicht reinlassen? Was, wenn sie uns rausschmeißen? Warum begebst du dich? Die Bibel sagt doch, du sollst deine Perlen den Schweinen nicht schmeißen. Das ist auch eine Bibelstelle, die sehr interessant ist. Und er sagt, Timmy, bevor wir von Perlen und Schweinen reden, reden wir von der Liebe Gottes. Komm, steig mal ein, wir gehen die besuchen. Und das waren 6, 7, 8 Familien, inklusive dem Mann, der das Ganze verursacht hat. Ey, wir sind hingegangen, wir haben an die Türe geklopft. Als sie mich und meinen Vater gesehen haben, ich war vielleicht 8, 9 Jahre alt oder so, erstmal war, also quasi ihr Gesicht hat gesagt, ich habe dich nicht erwartet, warum bist du bei mir gerade? Und das ist so eine Spannung, eine Hochspannung. Du könntest die Luft mit der Axt sogar hauen und er wäre nicht so schnell kaputt gegangen. Erstmal, guten Abend, wir wollten euch schönen Fest wünschen und du merkst ihr Gesicht da, was soll ich jetzt machen? Ja, bitteschön, herzlich willkommen, sie haben alle aufgenommen. Wir haben sie alle besucht, wir haben sogar diesen Mann eben besucht. Als er uns an die Tür gesehen hat, er war ein paar Sekunden sprachlos und stand da. Also wir hatten keine Angst, was bei ihm zu trinken oder zu essen, weil er kann es nicht vergiftet haben, er wusste nicht, dass wir kommen. So, simpel. Und wir haben sie alle besucht und wir haben einfach die Liebe Gottes gezeigt. Und Jesus lehrt uns, was ist das für eine Glaubenskraft, wenn du einfach sagst, hey Manuela, ich habe dich so lieb, du bist so eine tolle Frau, du machst deine Sache extrem gut. Wenn wir gute Freunde sind, es ist schön, dass wir einander Feedback und Kompliment geben, aber da ist keine Kraft drin. Da ist gar keine Kraft drin. Das ist okay, das ist süß, das ist schön, das ist wunderbar. Wir sollen auch einander loben und bestätigen, auch als Freunde. Aber die größere Kraft wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage nur Beispiel, okay, Manuela, du bist abgehärtet, du kannst das, du verträgst das. Wenn wir irgendwo ein Missverständnis miteinander haben, wenn die Chemie gerade nicht stimmt, wenn wir gestritten sind und gehe zu ihr und sage, Manuela, hey, weißt du, stimmt irgendwas nicht, aber weißt du, ich schätze das sehr, was du machst. Mein Vater hat noch eine weitere Bibelstelle immer zitiert. Er hat gesagt, die Bibel sagt, wenn du deinem Feind ein Glas Wasser in meinem Namen gibst, was passiert, Freunde? Wo sind die Bibelkenner? Was sammelst du auf seinen Kopf? Kohle. Versuch mal, die Wasserpfeifenkohle auf dem Kopf zu nehmen. Da wirst du ordentlich rauchen, ich sag's dir. Und schreien, bis das nicht mehr geht. Und stell dir vor, ein Glas Wasser im Namen Jesu wirkt bei unseren Peinigern als Kohle auf dem Kopf. So stark ist die Liebe. So stark ist die Liebe. Ich habe ein Ehepaar gerade in der Gemeinde, wo es so eine kleine Knacks gab und wo sie von gewissen Diensten zurückgezogen sind, aber sie kommen immer noch in die Gemeinde. Sie machen alles, als ob da nichts wäre. Und es gab eine Zeit der Kälte, so zwischen uns. Okay, meine Aufgabe, ich bewahre keine Schuld in meinem Herzen. Das mit dem Hallo sagen war ein bisschen schwieriger. Ich habe Hallo gesagt. Irgendwann mal habe ich sie gepackt nach dem Gottesdienst. Und gesagt, hey, ihr beide, ihr kommt mal zu mir. Darf ich kurz mit euch reden? So, darf ich mal kurz mit euch reden? Ich habe gesagt, pass auf, ich will das Alte nicht öffnen. Ich will gar nicht drüber reden. Ich möchte einfach sagen, ich bin stolz auf euch, dass ihr in die Gemeinde kommt, dass ihr in die Gemeinde seid. Vielleicht von eurer Sicht der Sache hattet ihr alle Recht, hier weg zu gehen. Aber ihr kommt noch. Es fehlt nichts. Die machen wirklich, die verzehnten treu wie vorher, genau, kein Euro hat gefehlt, sie kommen treu in die Gemeinde, sie sind dabei, kaum einen negativen Einfluss, gar nichts. Sie kommen und sie sagen, wow, das ist unsere Gemeinde. Und er sagt, ich möchte euch dafür loben und ehren. Und ihr müsst beide wissen, ich schütze euch, bis das nicht mehr geht. Da wachsen wir, da wächst unser Glauben, Freunde. Amen. So, unter welcher Spannung stehen wir heute? Ich möchte gerne zum Ministry Time kommen. Mein Freund, der Klavierspieler, sorry, ich habe deinen Namen vergessen. Markus, ach, wie gesegnet. Vielleicht die Band dazu. Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen zum Ministry Time, dann möchte ich gerne mit euch beten. Die erste Frage lautet, bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Sollte Jesus heute kommen? Weißt du, wir denken nicht so viel ans Tod, aber, und wir wollen nicht gerne auch in der Weihnachtszeit nicht unbedingt über Tod reden. Aber wisst ihr was, um ehrlich zu sein, Tod ist sicherer in unser Leben, viel sicherer als Erfolg oder Misserfolg. Tod, es gehört irgendwie zu unserem Leben, zu Ende unseres Lebens, unserer Endzeit. Keiner von uns kann wissen, wann die Stunde kommt. Vielleicht bist du gesund, fit. Ich sagte, ich trainiere hier irgendwo im Fitnessstudio in Sinden und ich sehe Bodybuilder, die bestehen nur aus definierten Muskelkörpern. Es ist extrem. Ein Typ, der richtig Muskel, also richtig, richtig definierte Muskeln, definierte Körper, Muskeln, Bizeps, der Typ sieht einfach gut aus. Ein Köpfchen noch größer als ich, richtig, richtig Muskelbody, der hat schon 2 Herzinfarkte hinter sich. Frag mich nicht, wieso. Der Typ braucht nicht, der trinkt nicht, sehr sportlich, sogar Hochleistungssport würde ich ihm definieren, so wie er trainiert. In der Gewichtsklasse, wie er trainiert, der ist richtig Hochleistungssportler. Vorgestern war ich bei Aldi hier in Sinden. Ich will raus links fahren Richtung DM. Warum auch immer, ich habe geschaut, ich habe geträumt, ich habe keine Ahnung, wo ich Gas geben wollte, schneidet vor mir ein Mercedes ab. Ich habe voll Bremsung machen müssen, dass ich den nicht reinkrache. Es kann sein, dass ich heute Abend im Kühlschrank schlafe. Weiß ich das? Ich fahre von hier weg an LKW. Okay, gibt es LKW, es kann nicht am Sonntag, aber wer weiß. Guckt nicht, schneidet an mich, bin ich weg. Ich bin weg. Du musst nicht krank sein. Du musst nicht an Herzprobleme leiden. Keiner von uns weiß, wann die Stunde kommt. Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Ich fasse diese Frage so zusammen. Wir wollen so bereit sein für diese Begegnung, als ob das gerade in den nächsten 5 Minuten passieren wird. Aber so weiter leben und so weiter handeln, als ob das nie passieren wird. Immer bereit sein. Sind wir bereit? Überleg dir ein paar Sekunden. Wie bereit bist du, Jesus zu begegnen? In welcher Liebesspannung lebst du? Da möchte ich gerne die zweite Frage zeigen. Und heute, das ist eine Aufforderung zu deiner Entscheidung. Diese Spannung, du weißt, welche Spannung du hast, falls der im Fleisch ist, setze ich heute ein Ende. Vielleicht ist da Hass, Neid, Bitterkeit. Vielleicht sind da Streitigkeiten, vielleicht sind da Schimpfereien. Ich habe keine Ahnung. Also doof bin ich nicht. Ich bin im Vorstand der Volksmission und ich weiß, dass ihr hier eine spannende Zeit hattet, die letzte Zeit. Und gerade in solchen spannenden Zeiten oder spannungsvollen Zeiten kann sowas schnell passieren. Dass man verärgert ist, dass man Äußerungen macht, dass man Worte spricht, dass man Dinge tut, die man nicht tun sollte. Diese Spannung kannst du heute ein Ende setzen. Das alles ist nur eine Entscheidung von dir fern. Nur ein Gebet von dir entfernt. Und das ist der erste Schritt Richtung innere Heilung. Solche Spannungen in Cut zu sitzen, wach zu sein, wie der Apostel Paulus sagt, wach zu sein, das die Finsternis abzulegen, das Licht anzuziehen, Jesus Christus anzuziehen. Und da kommt meine dritte Frage. Ich ziehe heute bewusst Christus an. Ich ziehe heute bewusst Christus an. Das ist auch eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Musst du nicht, darfst du gerne. Das Problem bei solchen Sachen, ich darf dich hinführen. Wenn ich für dich entscheiden durfte, konnte, würde ich das auch gerne tun. Ich darf dich gerne hinführen, aber jeder muss die Entscheidungen selber treffen. Ich kann keine Entscheidungen für niemanden treffen. Die Entscheidung müssen wir selber. Ich führe dich dorthin, ich leite dich gerne dorthin. Die Entscheidung ist allein deins. Schau diese Frage ein paar Sekunden an, da möchte ich gerne mit uns beten. Und ihr könnt hinten ein paar Lobpreislieder, Spotify, was auch immer, vorbereiten, dass wir gegen halb, vielleicht ganz kurz nach halb, offiziell schließen. Oder lassen wir jetzt gleich so machen. Um halb ist der Gottesdienst offiziell zu Ende. Wir werden für Leute beten hier. Wer Gebet braucht, der kommt einfach nach vorne. Und wer kein Gebet braucht, möchte ich euch gerne bitten um einen kleinen Gefallen, das einfach rasch diesen Raum zu verlassen Richtung Kaffeetheke. Ihr habt Kaffee, stimmt's? Kaffee draußen trinken und bitte im hinteren Bereich keine lauten Gespräche zu starten, dass wir hier einfach vorne ungestört für die Leute beten dürfen, beten können. Ist das möglich so? Super, ihr seid echt klasse. Vielen Dank. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Du kannst den letzten Klick machen, wenn du möchtest. Halleluja. Danke, Jesus.